die Hitlerfreunde, die Esoteriker, die QAnon-Anhänger eint die Aggression gegen einen faktengetriebenen, differenzierenden Journalismus.
Medienpolitik innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahren, wie sich das gewandelt hat von einer Diskursnische hin zu eigentlich einem zentralen Feld der Systemdebatte, hin zu der Frage Demokratieerhalt versus Autokratie. Und ja, es ist zu einem Kulturkampf geworden.
Das Lokale ist doch das Herzstück eigentlich einer Zeitung. Und da passiert ja auch wirklich Demokratie. Da sind die Bürger, sozusagen Bürgerinnen, direkt betroffen im Lokalen.
Die Medienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch. Die politische Landschaft ist es auch. Dass das keine voneinander abgekoppelten Entwicklungen sind, sondern dass unabhängiger Journalismus und Demokratie einander brauchen. Darum geht es in dieser und der nächsten Episode von Böll Spezial, inspiriert von der digitalen Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck. Mein Name ist Franziska Walser. Willkommen und schön, dass ihr da seid.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Die Presse ist die vierte Gewalt. So habe ich es ganz am Anfang meiner Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule gelernt. Sie ist unabhängig, der Wahrheit und der Leserschaft verpflichtet. Was auch bedeuten kann, sich mit der Politik anzulegen. Wie damals 1962, als das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den Artikel bedingt abwehrbereit veröffentlichte. Und Franz Josef Strauß, damals Verteidigungsminister, Anzeige wegen Landesverrat erstattete. Die Redaktion wurde durchsucht. Spiegelchef Rudolf Augstein kam für 103 Tage ins Gefängnis.
Es ist folgendes Urteil zu verkünden. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.
1966 wies das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Spiegelurteil zwar die Verfassungsbeschwerde der Redaktion zurück, trotzdem war das Grundsatzurteil ein Meilenstein für die Pressefreiheit. In der Begründung heißt es:
Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates. Insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein.
Knapp 60 Jahre später, beim 75-jährigen Jubiläum meiner Journalistenschule am 3. Juli 2024, steht ein Nachfolger von Franz Josef Strauß, der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, auf der Bühne des Münchner Prinzregententheaters und hält die Festrede. Auf der Plattform Meta schreibt Söder später:
Gerade in Zeiten von Fake News und demokratiefeindlichen Gesinnungen braucht es guten, glaubwürdigen und unabhängigen Journalismus. Journalisten sind Bannerträger unserer Demokratie, deshalb sollten sie besser bezahlt werden.
Was hat sich da geändert? Woher kommt dieser explizite politische Rückenwind für die freie Presse? Das Bewusstsein dafür, dass eine Demokratie in Gefahr gerät, wenn es keinen ausgewogenen, sorgfältig recherchierten und auskömmlich bezahlten Journalismus mehr gibt. Und kommt dieses Bewusstsein vielleicht schon zu spät? Das hier ist die erste von zwei Podcast-Folgen, in der ich für euch Diskurse, Zahlen und ganz wichtig Lösungsansätze aus den vier Diskussionspanels der digitalen Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck zusammenfassen werde. Der Auftakt im März 2024 stand unter der Fragestellung: Wie wird Qualitätsjournalismus gesichert? Dort stellte der Journalist Lutz Kinkel, bis vor kurzem Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, eine ernüchternde Diagnose.
Der Journalismus ist nicht nur unter Druck, sondern er ist zum Teil schon tot, insbesondere auf dem Land. Der erste Grund ist die Disruption des alten Geschäftsmodells der Medien. Wir Älteren erinnern uns ja noch, die FAZ hatte mal eine Wochenendausgabe, die war 340 Seiten dick. Das war ein richtiger Block, ja, ein richtiger Backstein. Der Stern hatte teilweise mehr als 300 Seiten und übertraf damit die Telefonbücher in diversen Gemeinden und Ortschaften. Groß und reich sind seit dem Jahr 2000 die anderen geworden, die digitalen Player, also Google, Facebook, Amazon. Die sind reich geworden, weil sie ein überlegenes Anzeigenmodell fahren, das Zielgruppen so trennscharf definieren kann wie kein anderes Medium. Der Medienpluralismus nimmt ab, weil sich der Journalismus immer schlechter refinanzieren lässt. Der BDZV, also der Verband der Verleger, hat davor gewarnt, dass im Jahr 2025 4.400 Kommunen in Deutschland nicht mehr mit Zeitungen beliefert werden. Das heißt, dass sich die Nachrichtenwüsten ausbreiten. Und das heißt, dass ein Teil der Checks and Balances, die wir dringend benötigen, nicht mehr funktionieren.
Journalismus unter Druck, das ist bewusst doppeldeutig gemeint. Der finanzielle Druck lässt Zeitungsausgaben schrumpfen und Sendeplätze verschwinden, mitsamt der redaktionellen Arbeitsplätze, die daran hängen. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen in den Journalismus bis hin zu Feindseligkeit. Journalistinnen und Journalisten werden im Netz und auf offener Straße angegriffen und zum Beispiel als linksgrün versiffter Journalisten-Dschihadist beschimpft. In der zweiten Folge dieses Podcasts wird es ausführlicher um diese Angriffe und Gegenstrategien gehen. Zuerst ist es aber wichtig zu verstehen, wie sich der finanzielle Druck auf den Journalismus und rechtspopulistische Narrative wie das von der Lügenpresse gegenseitig verstärken in einer Art Abwärtsspirale. Die Frage ist, wie und ob diese Tendenz möglicherweise noch umgekehrt werden kann, damit die Medien, die öffentlich-rechtlichen und die etablierten Privaten, wieder das leisten können, was ihre Aufgabe in einer Demokratie ist: Debatten abbilden und Meinungsbildung ermöglichen. Aufgaben, die wegen der aktuellen Polarisierung der Gesellschaft wichtiger denn je sind.
Ich würde mal Hanna Super, Chefredakteurin der LVZ, sinngemäß zitieren, die neulich sagte: Die Lautstärke, die Komplexität haben zugenommen und die Aufgabe von Journalismus ist es, die Menschen durchzunavigieren. Und das ist, glaube ich, der große Entwicklungsauftrag, den sowohl öffentlich-rechtlicher, aber natürlich auch private Qualitätsjournalismus hat.
Das war die Leipziger Politikerin Claudia Meicher, die aktuell für Bündnis 90 Die Grüne im Sächsischen Landtag sitzt. Wie in vielen anderen Bundesländern wird in Sachsen im Herbst gewählt. Medienpolitik, einer der Schwerpunkte von Claudia Meicher, ist da eines der zentralen Themen.
Tatsächlich spüre ich da auch als Landespolitikerin noch eine andere Normalität. Wenn wir schauen, wie viele Beiträge, wie viele Anträge, wie viele Gesetzentwürfe durch die AfD zum Beispiel eingebracht werden, die einen Angriff auf öffentlich-rechtliche, aber auch insgesamt auf Medien, auf Qualitätsmedien sehen, wo kritischer Journalismus als gesteuert, als bezahlt und als nicht mehr unabhängig dargestellt wird. Und das sind dann eben nicht nur Angriffe, einzelne Angriffe, sondern es ist tatsächlich ein Angriff auf die Existenz freier Medien.
Die Diskreditierung von Journalismus sorgt dafür, dass der Beruf gesellschaftlich weniger angesehen und damit auch weniger nachgefragt ist. Die Zahl der Bewerbungen an Journalistenschulen ist seit Jahren rückläufig. Der Beruf scheint für junge Menschen nicht mehr attraktiv zu sein. Wieso sollte man auch was mit Medien machen, wenn sich als Influencer oder Influencerin auf Social-Media-Plattformen Reichweite ganz ohne Volontariat generieren lässt? Gelitten hat nicht nur die Reputation des Berufs. Es hat sich auch herumgesprochen, dass die Arbeitsbedingungen oft prekär sind. Lutz Kinkel.
Da das Geld in den Redaktionen immer knapper wird, hat die Arbeitsbelastung und auch die Arbeitsverdichtung im Journalismus enorm zugenommen. Der Beruf ist beschwerlicher und schlechter bezahlt als zuvor und hat dadurch an Attraktivität verloren. Das heißt konkret, dass die akademische Elite sich jetzt nicht mehr darum rangelt, in den Journalistenschulen aufgenommen zu werden, sei das jetzt die Henry-Nannen-Schule in Hamburg oder auch die Deutsche Journalistenschule in München. Was wir erleben, ist ein personelles Ausbluten des Sektors. Und im Lokalen, dort wo die Verhältnisse schon sehr bedrängt sind, ist es schwierig, überhaupt noch Nachwuchs zu finden.
Die bedrängten Verhältnisse im Lokaljournalismus betreffen nicht nur den Nachwuchs. Hier fällt auch der Rückgang der Verkaufszahlen und Werbeeinnahmen, der alle Printmedien betrifft, besonders ins Gewicht. Während 1991 noch 27 Millionen Zeitungsexemplare verkauft wurden, sind es 2023 knapp 11 Millionen Exemplare. Einkünfte aus E-Papers und Bezahlschranken können diese Verluste nicht auffangen, weshalb die profitorientierten Medienhäuser immer mehr Regionalausgaben zusammenlegen oder komplett einstellen. Das trifft besonders strukturschwache und dünn besiedelte Regionen. Details dazu lieferte Christian Kuno, stellvertretender Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, in seinem Impulsvortrag zum dritten Teil der Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck.
Brandenburg ist in weiten Teilen ein Flächenland mit entsprechend dünner Besiedlung. Insbesondere dünn besiedelt ist die Prignitz. Insofern mag es nicht überraschen, ist aber vielleicht trotzdem auf eine Art traurig. Die Märkische Allgemeine Zeitung hat in der Prignitz zuletzt die Zustellung seiner Zeitung komplett eingestellt. Die gibt es dort nur noch digital. Damit verbunden hat die Märkische Allgemeine ein durchaus umfangreiches Projekt, nämlich die verbliebenen ZeitungsleserInnen zu digitalisieren, also ihnen wenn nötig, einen Internetanschluss zu verschaffen, ein Tablet bereitzustellen, um in Zukunft diese Zeitung auch digital weiterlesen zu können. Ihnen ist das meines Wissens nach sogar recht gut gelungen, aber es war mit sehr hohen Investitionen verbunden.
Die Verlagsgesellschaft Matzak, zu der das Redaktionsnetzwerk Deutschland und 20 regionale Tageszeitungen wie zum Beispiel die Hannoversche Allgemeine und die Leipziger Volkszeitung gehören, will Brandenburg zu einer Zukunftsregion für digitalen Lokaljournalismus in Deutschland machen. Die Belieferung der rund 2500 Abonnentinnen und Abonnenten, die die Prignitzer Rundschau zuletzt hatte, hätte sich bei sinkenden Werbeeinnahmen und steigenden Zustellungskosten schon lange nicht mehr gelohnt, heißt es als Begründung für die Digital-Only-Strategie. Stattdessen wurde in einem mehrmonatigen Leserdialog herausgearbeitet, was die Menschen vor Ort von ihrer Zeitung erwarten. Das Ergebnis ist, wie der Verlag schreibt, eine Relevanzoffensive. Unter anderem mit einer höheren Präsenz von Reporterinnen und Reportern vor Ort und einem neuen täglichen Newsletter für die Region. Inzwischen übertrifft die Zahl der digitalen Abonnements mit 3.300 die Zahl der vorherigen Printabos und das Konzept wurde auf die Lokalausgabe in den Verbreitungsgebieten Küritz und Wittstock ausgeweitet. Wenn der Journalismus unter Druck ist, dann ist der Lokaljournalismus unter Hochdruck. Die Standortanalyse der Zeitungszustellung, die der Bund Deutscher Zeitungsverleger 2020 veröffentlicht hat, kam schon damals zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2025 die Zeitungszustellung in 40% aller Gemeinden nicht mehr wirtschaftlich sein wird. Gerade kleinere Verlagshäuser wollen und können sich aber keine aufwendige Digitalstrategie leisten, um den zumeist älteren Abonnentinnen und Abonnenten das E-Paper schmackhaft zu machen. Die Folge wäre, dass, was in der Journalismusforschung News Desert genannt wird, Nachrichtenwüsten. In seinem Impulsvortrag für das Diskussionspanel Lokale Öffentlichkeit stärken präsentierte Christian Kuno eine Karte aller US-amerikanischen Bundesstaaten. Darauf haben Forschende der Hussmann School of Journalism and Media die Regionen markiert, in denen es entweder nur noch eine oder gar keine Lokalzeitung mehr gibt.
Das ist schon relativ flächendeckend in den USA und die Studien zeigen, dass damit einher ein paar gesellschaftliche Entwicklungen gehen, die man womöglich nicht unbedingt haben will. Das geht von beispielsweise Korruption, die stärker zu verzeichnen ist in solchen Gebieten, oder auch grundsätzlich das Thema politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, die darunter leidet, wenn erstmal die Zeitung und das Lokale auf dem Rückzug sind.
Eine Studie der Harvard-Universität hat untersucht, wie lokale Unternehmen sich verhalten, wenn es vor Ort kein Medium mehr gibt, das zum Beispiel über Korruption, über Umweltverschmutzung oder über Arbeitsbedingungen berichtet. Das Ergebnis? Wenn es keine Lokalzeitung mehr gibt, die der Wirtschaft vor Ort auf die Finger schaut, begreifen das viele Firmen ganz offensichtlich als Freifahrtschein für Betrug und Regelverletzungen. So sagte es der an der Studie beteiligte Forscher Jonas Hese der Süddeutschen Zeitung. Die deutschen News Deserts sind noch nicht so gut erforscht wie die in den USA. Aber auch hier gibt es Anzeichen dafür, dass das Verschwinden einer Lokalzeitung Auswirkungen zum Beispiel auf das Demokratieverständnis vor Ort hat. Unter der Überschrift »Ohne Information wird's radikaler« berichtet die Wochenzeitung Kontext über eine Masterarbeit an der Universität Stuttgart, die einen Zusammenhang zwischen Wahlergebnis und Zeitungssterben sieht. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben dort besonders viele Menschen für die AfD gestimmt, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt. Den sterbenden Lokalzeitungen gegenüber steht eine wachsende Zahl von sogenannten Alternativmedien, die mit Fake News und rechter Hetze immer mehr Menschen erreichen, wie Lutz Kinkel und der Medienjournalist Matthias Meissner bei der Auftaktveranstaltung von Journalismus unter Druck berichtet haben.
Der Content, den diese Player liefern, hat es auf den Plattformen leicht, denn er ist einfach, emotional und aufmerksamkeitsstark. So sickert der Hass und die Ablehnung der Presse immer weiter in die Gesellschaft ein.
Ich habe mehrfach recherchiert zu einem, man kann schon sagen, Imperium von sogenannten Alternativmedien, die für meine Begriffe so wenig Alternative sind, wie die AfD eine Alternative ist, die aber immer stärker werden und auch immer mehr konsumiert werden. Das sind Telegram-Kanäle, das sind Blogs wie von Boris Reitschuster oder von links kommend die Nachdenkseiten. Das betrifft die Epoch Times, das betrifft Kanäle wie Preradovic oder ja, vielleicht auch die YouTube-Videos von Lisa Fitz, all das zusammengenommen, bringt mich zu der Forderung, dass aus den etablierten Medien, ich benutze jetzt mal diesen neutralen Begriff, um nicht so selbstbeweihräuchernd immer nur von Qualitätsmedien zu sprechen, dass dort Wege diskutiert werden müssen, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Man kann die nicht einfach ignorieren.
Um diese Tendenz der politischen Radikalisierung aufzuhalten, bräuchte es eigentlich nicht weniger, sondern mehr gut recherchierte Berichterstattung im Lokalen, sagt die Medienpolitikerin Claudia Meicher, die für Bündnis 90 Die Grüne im Sächsischen Landtag sitzt. Wobei nicht nur Lokalzeitungen, sondern auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dabei eine große Verantwortung zukommt.
Was ist denn, wenn vor Ort alles wegbricht und im Prinzip die Relevanz der Themen, der Nachrichten nicht mehr gesehen wird, weil sie nicht mehr vor Ort stattfinden? Und das ist eine Diskussion, die wir natürlich auch politisch führen können. Also ich denke, Öffentlich-Rechtliche hat gleichermaßen die Freiheit, aber auch die Verpflichtung, neue journalistische Qualitäten zu entwickeln. Es kommen neue Aufgaben dazu, weil eben heute nicht mehr nur relevante Themen gesetzt werden müssen und dazu Meinungsbildung möglich gemacht werden muss aus einer Hand, sondern die Realitäten in der Kommunikation kuratiert werden müssen, gesammelt werden müssen und Diskurse an sich auch möglich gemacht werden müssen, Einordnungen stattfinden müssen. Und das geht bis dahin eben auch demokratiefeindliche Positionen einzuordnen. All das sind Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen und das hat auch etwas damit zu tun, Qualitätsjournalismus zu sichern.
Die Wochenzeitung Kontext ist der Versuch, genau diesen lokalen Diskurs zu fördern, der für eine demokratische politische Willensbildung fundamental ist. Die digitale Zeitung wurde 2011 von Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Zu einer Zeit, als die Stadt gespalten war über den Umbau des Bahnhofs, Stichwort Stuttgart 21, während gleichzeitig die zwei Lokalzeitungen zusammengelegt wurden. Chefredakteurin Anna Hunger erzählt, wie es zur Gründung von Kontext kam.
Wir leben ein bisschen davon, dass die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten zusammengelegt wurden. Eine Redaktion, zwei Zeitungen ist echt die Mogelpackung. Davon profitieren wir natürlich. Wir haben viele Leserinnen und Leser, die sagen, wir haben jetzt so lange hier die Lokalzeitung abonniert. Wir wollen es jetzt nicht mehr. Da steht uns zu wenig drin. Jetzt ist es natürlich, muss ich mal dazu sagen, wir sind eine Mini-Zeitung. Wir haben 5 Festangestellte hier. Wir sind sehr klein. Wir können das nicht auffangen.
Die Wochenzeitung Kontext ist als Verein organisiert und lebt vor allem von Spenden und von Mitteln der Taz-Stiftung, die Lizenzgebühren für eine gedruckte Auswahl der Artikel zahlt. Ein wackeliges Finanzierungskonzept. Aber eines, das vielleicht eine Alternative sein könnte, wenn gewinnorientierte Verlagshäuser sich aus der Finanzierung von fundiertem Lokaljournalismus verabschieden. Im Forum Gemeinnütziger Journalismus haben sich verschiedene Akteure und Akteurinnen zusammengeschlossen, die innovative Modelle für Non-Profit-Journalismus erproben. Dazu gehören zum Beispiel Korrektiv, Finanztipp.de, Netzwerkrecherche oder Netzpolitik.org. Das Problem, das gerade kleinere regional- und lokaljournalistische Initiativen dabei haben, ist, dass die Gemeinnützigkeit von den zuständigen Finanzämtern nicht immer anerkannt wird und sie deshalb Spenden nicht steuerlich geltend machen dürfen. Eigentlich hat die aktuelle Bundesregierung im Koalitionsvertrag versprochen, gemeinnützigen Journalismus zu ermöglichen. Aber passiert sei bisher nichts, sagt Jonathan Sachse, Gründungsmitglied von Korrektiv und Leiter von Korrektiv Lokal.
Das Grundproblem ist wirklich weiterhin das Dilemma, dass in der gesetzlichen Regelung der Abgabenordnung Journalismus nicht als Begriff auftaucht. Und wir Medien, die quasi gemeinnützig geworden sind, sind dann abhängig sozusagen von den Entscheidungen der lokalen Finanzämter, wie die Bewertung vorgenommen wird, und werden dann quasi über andere Begrifflichkeiten gemeinnützig, also was zum Beispiel Bildung betrifft oder andere Begriffe, die auch mit Journalismus zu tun haben am Ende. Aber das ist quasi das Ziel, dass es rechtssicher wird. Und ich sehe wirklich eine Riesenchance darin, wenn das gemeinnützig werden würde, dass einfach viel mehr Menschen, die auch darüber nachdenken, sich vielleicht was zu starten, das muss ja auch nicht nur Lokaljournalismus betreffen, aber auch sich trauen, diesen Weg zu gehen, weil sie einfach wirklich dann rechtssicherer unterwegs sind. Und ich sehe eben keine finanzielle Abhängigkeit. Ich sehe bei gemeinnützigen Journalismus genau das Gegenteil, wenn man ja an eine Mischfinanzierung denken kann. Man kann eine Community haben, die einen mit Spenden unterstützt, und man kann zusätzlich noch weitere Wege gehen und Förderanträge schreiben bei Stiftungen und so weiter und bringt sich eben nicht in eine Abhängigkeit.
Auf dem Panel Lokale Öffentlichkeit stärken wurde noch über eine weitere Möglichkeit diskutiert, um Qualitätsjournalismus gerade im Lokalen zu fördern. Und zwar über die Landesmedienanstalten. Die werden vor allem aus dem Rundfunkbeitrag finanziert, aber sie bekommen zum Teil zusätzliche Gelder aus den jeweiligen Landeshaushalten. Die Landesmedienanstalten dienen als Aufsichtsbehörden für private Radio- und Fernsehprogramme. Sie vergeben zum Beispiel die Sendelizenzen. Aber zu ihren Aufgaben gehört auch, die Vielfalt der Medienangebote und Meinungen zu sichern und die Meinungsfreiheit zu schützen. Und einige dieser Medienanstalten legen diesen Auftrag so aus, dass sie sagen, Sicherung von Meinungsvielfalt kann auch heißen, unabhängige journalistische Informationen für die Region zu fördern. Zum Beispiel, wenn es dort keine Lokalzeitung oder keinen Regionalsender gibt. Wie das genau funktioniert, erklärte der stellvertretende Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Christian Kuno, im dritten Teil der Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck.
Wir können immer nur das tun, was die Landesparlamente in den für uns maßgeblichen Gesetzen uns an Aufgaben zuschreiben und was wir seit 2021 auf Grundlage des Medienstaatsvertrags Berlin-Brandenburg tun, ist, wir fördern die Produktion von Inhalten. Also nicht nur Technik, nicht nur Verbreitung, sondern konkret die Produktion von Inhalten. Und wir tun das, und das war sicherlich ein Novum für Landesmedienanstalten, unabhängig von der Mediengattung und dem Ausspielweg. Also wir fördern nicht nur TV-Angebote oder Hörfunkangebote, sondern sogenannte Telemedien. Das heißt, die Mittel, die wir vergeben, die unterliegen keinem staatlichen Einfluss. Beispielsweise ist so ausgeschlossen, dass ein Projekt, das womöglich nicht so günstig über eine Regierung oder Politik berichtet, keine Befürchtungen haben muss, dass sie vielleicht in einer nächsten Förderrunde dann keine Berücksichtigung mehr finden.
Das Land Brandenburg gibt pro Jahr 1 Million Euro als Fördersumme, das Land Berlin 200.000 pro Jahr. Dieses Geld wird dann als Anschubfinanzierung an Projekte ausgezahlt, die sich nach Auslaufen der Förderung im Idealfall selber tragen. Insgesamt 168 Projekte sind in den bisher 6 Förderrunden unterstützt worden. Größere Summen gehen an lokale Fernsehstationen, knapp 1 Million an Online-Angebote von Zeitungsverlagen. Aber es gibt auch kleinere Initiativen, die von der Medienvielfaltsförderung profitieren.
Was entsteht da draus? Eine ganze Menge. Das ist ziemlich bunt. Also von der Bürgermeistersprechstunde in Elsterwerda, der Lausitzwelle, über Lausitz TV, die in Social Media sehr engagiert sind mit den Projektmitteln und mittlerweile einen TikTok-Kanal für Cottbus und Umgebung mit lokaljournalistischen Angeboten aufgezogen haben. Wir haben aber auch Wahrnehmen for Future, einen Podcast von Flux FM, wo es logischerweise um den Wahrnehmen geht und Innovationen im Wahrnehmen. Also all das ist entstanden und entsteht auch weiterhin mit eben diesen Fördermitteln.
Gefördert werde, so Christian Kuno, alles außer gedruckten Zeitungen. Denn so wichtig finanzielle Unterstützung von Qualitätsjournalismus ist, es braucht auch einen Impuls in Richtung Innovation und Medienwandel. Ein Punkt, der auch der Politikerin Claudia Meicher am Herzen liegt.
Da ist mir besonders wichtig, in die Diskussion mitzugeben, dass wir natürlich nicht nur bestehende Geschäftsmodelle fördern sollten, sondern auch da schauen, wo ist Qualitätsentwicklung möglich, wo kann etwas Neues entstehen, wo können diesen neuen Ansprüchen auch in der Auseinandersetzung von den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die da sind, eben neue Formen entstehen, plattformunabhängig, auch unabhängig davon, wie die Organisationsstrukturen sind, also diese Entwicklungsperspektive da mitzudenken.
Und noch eines ist Claudia Meicher wichtig. Qualitätsmedien brauchen ein Publikum, das den Unterschied zwischen ausgewogener Information und Fake News erkennt. Stichwort Medienkompetenz.
Wenn wir darüber reden, Qualitätsjournalismus zu sichern, dann heißt das für mich auch, dass Rezipienten wissen müssen, was Qualitätsjournalismus ist und was sind die Unterschiede. Wie werte ich Informationen? Wie kann ich mit der Vielfalt an Informationen, an Meinungen umgehen und wie kann ich etwas einschätzen? Und das ist natürlich zutiefst eine staatliche, eine Landesaufgabe.
SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, der zum 75. Jubiläum der Deutschen Journalistenschule extra angereist kam, hat zu den versammelten Journalistinnen und Journalisten gesagt, ohne eine freie, unabhängige und vielfältige Presse wird es nicht nur schwierig mit dem Selberdenken, ohne eine freie, unabhängige und vielfältige Presse gibt es keine Demokratie. Und Scholz appellierte an die Medienschaffenden, auf keinen Fall die Teile unserer Gesellschaft aus dem Blick zu verlieren, deren Tag eben nicht mit der Tageszeitung beginnt und mit den Tagesthemen endet. Ob das dem unter Druck stehenden Journalismus gelingen kann, das wird auch von den politischen Rahmenbedingungen abhängen. Beugt sich die Politik der Kritik an einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags, wie sie zum Beispiel die AfD lautstark formuliert? Kommt die Rechtssicherheit für gemeinnützigen Bürgerjournalismus? Gibt es andere direkte oder indirekte Pressefördermodelle, so wie in Österreich, Schweden oder Frankreich? Und wird das dazu beitragen, den Journalistenberuf wieder attraktiv zu machen? Im zweiten Teil dieser Böll-Spezialserie erfahrt ihr, wie der radikalisierte Diskurs um die angebliche Lügenpresse zu verbalen und körperlichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten führt, mit fatalen Folgen für Pressefreiheit und Meinungsvielfalt. Und ihr erfahrt, welche Gegenstrategien es dazu schon gibt, zum Beispiel den Schutzkodex oder Interventionen gegen Hass im Netz. Das war der erste Teil von zwei in unserer kleinen Böll-Spezialreihe über Journalismus unter Druck. Die Töne, die ihr gerade gehört habt, die stammen aus der gleichnamigen digitalen Veranstaltungsreihe. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert und auch die erwähnten Präsentationen dazu ansehen wollt, zum Beispiel zu den Nachrichtenwüsten, dann empfehle ich euch, schaut euch doch die Veranstaltungen in voller Länge als Video an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Oder ihr hört erstmal direkt hier weiter. Die zweite Podcast-Folge zu Journalismus unter Druck ist schon veröffentlicht und ihr findet sie in der Reihe Böll Spezial auf der Podcast-App eurer Wahl. Und da findet ihr auch alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung und könnt sie dort hören und abonnieren, zum Beispiel die Reihe Böll Fokus. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@böll.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.